Angedichtet. Der Podcast für Lyrik und Kurzprosa. Von und mit Roger Otten und Anja Scheuermann.
Hermann Ungar, Colberts Reise, Teil 2. Einmal, kurz nach der Unterredung auf dem Dachboden, sagte Colbert während des Essens: »Es war eine gute Stunde, als wir ihn zu uns nahmen, nicht wahr, ma chérie?« Milena Colbert antwortete nicht. Sie sah strenger auf die Schüssel mit Fleisch, die vor ihr stand. Sie verzog bloß den Mund, sowohl weil sie Modlitzki nicht liebte, als auch weil sie die Schwatzhaftigkeit Colberts verachtete. Sie pflegte sich zu Malcha wegwerfend über den Vater zu äußern, als sei sie berechtigt, die Tochter für das Wesen des Vaters verantwortlich zu machen. »Er wird von Tag zu Tag kindlicher«, sagte sie. »Wir werden ihn noch in ein Wägelchen setzen müssen und ihm einen Lutscher in den Mund stecken.« Besonderen Anlass, über den Gatten sich zu ärgern, fand sie täglich zweimal. Das war nach jeder Mahlzeit. Colbert ließ es sich nicht nehmen, der widerwilligen und erzürnten Gattin, so wie er die Tafel aufgehoben hatte, die Hand mit graziöser Verneigung zu küssen. Er wandte alle Geschicklichkeit an, einen günstigen Augenblick hierfür zu finden. Die bösen Worte Milenas brachten ihn davon nicht ab. »Denn ich bin es mir schuldig«, sagte er zu Modlitzki. Milena empfand Colberts kindliches Benehmen als eine persönliche Kränkung. Was in der Folge von Seiten Modlitzkis geschah, ist unerklärlich. Man wird sehen, wie die Handlungsweise dieses, gleich einem Kinde des Hauses gehaltenen Menschen, Colberts Tod verschuldete. Es gibt keine Erklärung für den plötzlichen Ausbruch von Feindschaft und Hass in Modlitzki, denn er hat zu niemandem klar darüber gesprochen. Selbst Amelie, die am meisten hätte wissen können, da sie zu Modlitzki in näheren Beziehungen stand als alle anderen, konnte die unklaren Andeutungen Modlitzkis nicht verstehen. Sie war damals kaum 15 Jahre alt. Gleichwohl hatte sie schon damals entwickelte Brüste und war so groß wie ihre Mutter. Als Colbert lange tot war und Modlitzki längst verschwunden, sprach Amelie oft mit der trostlosen Mutter über die Ereignisse dieser Monate. Sie führte an, was sie an Modlitzki für Veränderungen bemerkt hatte. Das war zu wenig, um zu erklären, wieso plötzlich Bosheit und Niedrigkeit aus Modlitzki hervorgebrochen sei. Frau Colbert selbst, die nun die Tochter immer Amelie nannte, zweifelte nicht, dass Modlitzki seit jeher wohl verborgen den Hass in seinem Herzen getragen habe. Er habe nie gelächelt. Und wenn Amelie nach dem Abendessen sich auf Geheiß der Eltern ans Klavier gesetzt habe, sei Modlitzki aus dem Zimmer gegangen. Frau Colbert hatte seinen bösen Blick gemerkt. Es gab keinen anderen Grund für alles als den ererbten Hass der niedrigen Geburt gegen das Edle und Reine, wie es eben das Leben einer guten bürgerlichen Familie kennzeichnet. »Er war edel, Amelie«, sagte Frau Colbert und führte ein Tuch an die Augen. »Wie gern haben wir ihm seine Kindlichkeiten verziehen. Sie waren nichts als der Ausdruck seines freundlichen Gemüts.« Amelie hatte Grund, sich Vorwürfe zu machen. Sie konnte sich bloß mit ihrer Jugend entschuldigen. Hätte sie rechtzeitig alles erzählt, man hätte Modlitzki erkannt, ehe es zu spät war. Amelie nämlich besuchte Modlitzki seit ihrem 14. Lebensjahr in seiner Kammer. Sie benutzte dazu die Zeit nach dem Essen, da die Eltern schliefen. Nie hat Amelie über diese Besuche gesprochen, sie schämte sich dessen sehr. Der Gedanke daran war ihr noch in späteren Jahren qualvoll. Zuerst zeigte Modlitzki Amelie in seiner Kammer bloß Bilder. Es waren Fotografien, die er versperrt in einer Kassette aufbewahrte. Diese Kassette wieder lag am Grunde eines schwarzen Holzkoffers, der unter dem Bett stand. Auf den Bildern waren nackte Männer und Frauen, teils gesondert, teils in Beziehungen miteinander dargestellt. Später auch entkleidete sich Modlitzki vor Amelie und unterrichtete sie über das Wesen und Zweck der menschlichen Organe. Er erwähnte, dass er beabsichtige, das, was in vielfältiger Form auf den Bildern dargestellt war, mit Amelie zu versuchen, ließ aber den Zeitpunkt noch unbestimmt. Es ist unbekannt, worauf er wartete. Amelie fürchtete diesen Augenblick sehr. Trotzdem setzte sie den Erklärungen Modlitzkis keinen Widerstand entgegen. Dessen schämte sie sich später am meisten. All das ist verwunderlich. Denn Modlitzki hatte eine fromme Erziehung im Kloster genossen, ehe Herr Colbert ihn zu sich nahm. Er trug ein Amulett um den Hals und beichtete häufig. Man kann wohl auch für diesen Zug in Modlitzkis Charakter eine Erklärung nur in seiner Abkunft finden. In der Zeit, als Colbert Modlitzki in den Plan seiner Reise eingeweiht hatte, begann Modlitzki plötzlich Amelie in Abwesenheit ihrer Eltern Malcha zu nennen. Die Gleichzeitigkeit fiel Amelie auf, trotzdem ein Zusammenhang wohl schwer oder gar nicht zu erkennen sein wird. Amelie aber maß diesem Umstand später besondere Bedeutung bei, trotzdem sie nicht sagen konnte, worin diese Bedeutung bestand. Modlitzki machte aus Herrn Colberts Mitteilung vor Amelie kein Geheimnis. Er erzählte sie ihr noch am selben Tage, trotzdem er Stillschweigen gelobt hatte. Amelie erinnerte sich, dass er in diesem Augenblick sie zum ersten Mal Malcha genannt habe. Er war an diesem Tage missgestimmt und sprach wenig. Täglich um 10 Uhr morgens musste sich Modlitzki in die Dachkammer begeben. Herr Colbert erwartete ihn dort in großer Erregung. Er war in dieser Zeit wechselvollster Stimmung. Bald war er still, als hinge er großen und schweren Gedanken nach. Bald wieder war er fröhlich, ja ausgelassen, und scherzte mit Amelie und Modlitzki. An diesen Vormittagen wurde die Reise vorbereitet. Colbert konnte sich nicht genug tun, Modlitzki von Paris und Frankreich vorzuschwärmen. Es tat ihm weh, sehen zu müssen, wie wenig Modlitzki die Größe des Augenblicks ergriff. Modlitzki blieb ernst und unbeweglich und sah Herrn Colbert, der in der niedrigen Kammer auf und ab ging, schweigend an. Colbert sprach über alles mit seinem Diener. Es schien, als verbringe er die Nächte schlaflos und sinne über die Reise nach, um dann am Morgen immer Neues mit Modlitzki zu besprechen. Indessen kamen auch immer neue Bücher mit Ratschlägen für Reisende, Kataloge, Führer, auch ein Buch über Erste Hilfe bei Unglücksfällen sowie eine kleine Reiseapotheke. Herr Colbert holte diese Sendungen selbst heimlich am Postamt ab. Er begann in der Regel gleich zu sprechen, wenn Modlitzki eintrat, so als setze er ein begonnenes Gespräch fort. »Es ist am besten«, sagte er, »wir geben das Großgepäck gleich bis Paris auf. Versichert, naturellement. Das Zimmer im Hotel Mercure werden wir vorher bestellt haben. Die Verzollung kann dann in Paris vorgenommen werden. Du wirst dir nicht einfallen lassen, Dinge ins Gepäck zu tun, die einem Zoll unterliegen, Modlitzki. Oh, quelle horreur, wenn wir bestraft würden. Ich bitte dich, unterlass das, Modlitzki. C'est blamable. Wir werden in Paris einen Vormittag damit verlieren, c'est vrai, mais besser als an der Grenze mit viel Gepäck dazustehen. Man hört auch von Diebstählen bei den Revisionen an der Grenze. Es ist besser so. Wie meinst du?« Modlitzki nickte mit dem Kopf. »Ich glaube, wir verstehen einander«, sagte Colbert. »Wir werden gut reisen, mon camarade.« »Aber noch eines, mein Lieber, mon très cher. Verstehe mich recht. C'est une chose délicate, mon ami. Eine delikate Angelegenheit. Du weißt, dass Paris eine große Stadt ist, une ville mondiale, mit allen Verlockungen und Verführungen. Der Mensch ist auf Reisen in einem Zustand höherer Erregung. Denke an den Louvre, Modlitzki, an dieses Leben in den Straßen. Es könnte sein, dass er der Verführung erliegt. Lächle nicht über mein Alter. In solchen Stunden, c'est admirable, durchfließen dich die Kräfte der Jugend. Aber die Gefahr ist groß, dass man in die dunklen Viertel der Großstadt verschleppt wird und sie beraubt oder gar nicht verlässt. Du verstehst, mein Sohn. Du verstehst mich doch, tu sais si. Modlitzki neigte bejahend den Kopf. Du kennst mich nun viele Jahre, Modlitzki. Du weißt, ich gehöre nicht zu den Leichtfertigen, Modlitzki. Ich ehre meine Frau, die Familie. Parole d'honneur, es würde mir ferne liegen. Aber, mein Lieber, ein außerordentliches Ereignis erfordert außerordentliche Maßnahmen. C'est une affaire extraordinaire. Man muss alles in Rechnung ziehen, wenn man reist. Ich glaube, ich denke an alles. Man muss gegen alles gewappnet sein. Er ging auf und ab und wischte sich mit einem Tuch die Stirn. Es war sehr warm in der Bodenkammer. »Öffne das Fenster, Modlitzki«, sagte Colbert. »Nun«, fuhr er fort, »man muss es vorher erledigen.« »Man muss seine Spannung vorher entladen, verstehst du mich, Modlitzki? Verstehst du mich?« »Mon Dieu, so begreife es doch!« »Ich verstehe Sie noch nicht, Herr Colbert«, sagte Modlitzki. Da trat Colbert dicht an Modlitzki heran. Er fasste ihn an der Schulter und sah ihn an. »Modlitzki«, sagte er, »wie gesagt, c'est une chose délicate, mais nécessaire. In Prag lebt ein Mädchen aus unserem Ort. Man sagt, sie habe sich dort einem leichtfertigen Lebenswandel hingegeben. Du weißt, wer es ist. Du wirst ihre Adresse feststellen und sie an die Bahn bestellen. Alles gleichsam für dich, versteht sich. Ich habe Rücksichten zu nehmen. Du wirst ihr schreiben, Modlitzki, und gleich den Preis vereinbaren. Lächle darüber nicht.« Modlitzki lächelte nicht. Er machte seine bescheidene Gebärde des Verstehens und der Zustimmung. »Weißt du, was ich möchte, Malcha?« sagte Modlitzki nachmittags zu Amelie. »Ich möchte deinem Mütterchen beim Essen Sau sagen.« Amelie fuhr zurück.
Oh Gott, Modlitzki! Was hat sie dir getan? Warum denn, Modlitzki?«
»Mich ärgert euer ganzes Getue«, sagte Modlitzki. »Da schwärmt er von seinem Louvre, von seinen Reisen. Was geht es mich an? Ich bin sein Diener und tue, was er verlangt.«
»Warum ärgert dich das, Modlitzki?«
»Weil er nicht begreift, dass es mich gar nichts angeht. Weil er verlangt, dass ich das Getue mitmache. Was geht es mich an?«
»Ich verstehe das alles nicht, Modlitzki«, sagte Amelie.
Darauf gab Modlitzki keine Antwort. Es ist möglich, dass er es selbst nicht verstand. Fortsetzung folgt.